Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Bei Boko Haram gibt es wenigstens etwas zu essen. Warum sich manche Frauen freiwillig der islamistischen Terrorgruppe in Nigeria angeschlossen haben, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir aus Tel Aviv, wo es neuerdings Schabbatbusse gibt. In der Geburtskirche in Bethlehem, an der Stelle, wo Jesus von Nazareth zur Welt gekommen sein soll, dort kann man seit einigen Tagen einen winzigen Krippensplitter besichtigen. Auch das ein Thema bei uns. Und wir erinnern an Leopold Mozart, den Vater von Wolfgang Amadeus, dessen Leben bestimmt war von Musik, Religion und Aufklärung. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, ist religiös gespalten. Die eine Hälfte der rund 200 Millionen Einwohner sind Christen. Sie leben vor allem im Süden des Landes. Die andere Hälfte der Einwohner lebt im muslimischen Norden Nigerias. Nur eine kleine Minderheit bekennt sich zu traditionellen afrikanischen Religionen. Immer wieder gibt es in Nigeria religiöse Konflikte. Vor allem die islamistische Terrorgruppe Boko Haram verbreitet Angst und Schrecken. Sie kämpft seit Jahren im Norden des Landes für einen islamischen Gottesstaat, ist verantwortlich für zahlreiche Anschläge und Entführungen. Unser Korrespondent Marc Dugge berichtet über Frauen, die sich der Gruppe angeschlossen haben oder aber ihr entkommen konnten.
Fatima Umar kann sich noch gut an den Moment erinnern, als die Boko Haram-Kämpfer in ihr Dorf kamen. Viele Nachbarn ergriffen damals die Flucht. Frauen und Kinder blieben zurück. Sie waren den Angreifern hilflos ausgeliefert, sagt sie. Sie führten uns in den Busch hinein, mehrere Tage lang. Sie sagten uns, dass wir ihren Befehlen gehorchen müssen und erlaubten uns nicht, zurück nach Hause zu gehen. Wir blieben eine lange Zeit bei ihnen. Dann gelang es uns, im Wald in Richtung Kamerun zu entkommen und wir kehrten nach Maiduguri zurück. Maiduguri ist die Hauptstadt des Bundesstaates Borno im Nordosten Nigerias, an der Grenze zum Tschad. In der Region treibt die islamistische Terrorgruppe seit Jahren ihr Unwesen. Boko Haram heißt übersetzt so viel wie westlicher Einfluss ist eine Sünde. Der Kampf der Gruppe richtet sich aber nicht nur gegen den westlichen Lebensstil, sondern vor allem auch gegen den nigerianischen Staat. Sie verübt Anschläge auf Dörfer, raubt und kidnappt und zieht sich dann in die unwegsamen Waldgebiete der Gegend zurück. Auch Aisha Umar aus dem Dorf Kirawa wurde von Boko Haram-Kämpfern entführt. Ich blieb 12 Monate bei ihnen. Es war eine furchtbare Erfahrung. Sie zwangen uns zu vielen Sachen, auch dazu, sie zu heiraten. Schau dir meine Hand an. Ich hatte hier einen Bruch, als ich versuchte, von ihnen fortzulaufen. Die nigerianische Armee hat Boko Haram in den vergangenen Jahren empfindliche Schläge versetzt. Die Terrorgruppe ist deutlich geschwächt worden. Viele Frauen wurden befreit, andere auf der Flucht aufgegriffen und in Sammellager gebracht. Die Nichtregierungsorganisation International Crisis Group hat das Thema genauer unter die Lupe genommen. Ihr zufolge haben sich einige Frauen durchaus freiwillig in die Hände von Boko Haram begeben, etwa weil sie sich mit den Zielen der Gruppe identifizierten. Andere haben sich den Islamisten angeschlossen, weil sie davon gehört hatten, dass Frauen dort sogar besser behandelt würden als in der Region üblich. Dies war teils sogar tatsächlich der Fall. Frauen, die sich freiwillig Boko Haram verschrieben hatten, genossen als Kämpferinnen offenbar tatsächlich Respekt. Ehebrecher wurden dagegen hart bestraft. Und auch bei den befreiten Frauen bietet sich ein gemischtes Bild. Unter ihnen sind traumatisierte Opfer ebenso wie einst überzeugte Kämpferinnen. Gemeinsam ist ihnen das Misstrauen, das ihnen in der Freiheit entgegenschlägt. Vincent Fouché von der International Crisis Group. Viele Menschen vertrauen ihnen nicht. Manche Frauen wurden auch von ihrer Familie verstoßen. Da sie ausgegrenzt sind, sind sie auch nicht vor Missbrauch geschützt. Es gibt Fälle, in denen sie von Angehörigen des Militärs missbraucht wurden, ebenso wie von Zivilisten. Das ist ein großes Problem. Dazu kommen die schlechten Lebensbedingungen in den Sammellagern, miserable hygienische Zustände, kaum Essen und schlechte Perspektiven. Viele Frauen sind völlig auf sich allein gestellt. Die neue nigerianische Frauenministerin Pauline Tallon. Wir kümmern uns darum. Ich plane den Besuch von Familien, deren Kinder befreit wurden, ebenso wie von jenen, die noch in Haft sind. Das Thema ist ganz oben auf meiner Agenda. Die Zeit drängt, denn die Lage mancher Frauen ist so hoffnungslos, dass sie, so sagen sie, freiwillig in ein Boko Haram-Lager zurückkehren würden. Dort gab es wenigstens immer genug zu essen und einige haben ja auch ihre Männer noch dort.
Was Boko Haram-Frauen über die Terrorgruppe erzählen, Mark Dugge berichtete. Wenn an einem Freitagabend die Sonne untergegangen ist und ein grauer Wollfaden nicht mehr von einem blauen zu unterscheiden ist, dann beginnt für Juden der Ruhetag, der Schabbat. Orthodoxe Juden halten sich an diesem Tag an strenge Regeln. Sie dürfen nichts tun, was in den jüdischen Religionsgesetzen als Arbeit definiert ist. Dazu gehören auch Backen und Kochen, eine Kerze anzünden oder das Licht einschalten. In den meisten israelischen Städten steht auch der öffentliche Nahverkehr still. In Tel Aviv hat sich das nun geändert. Dort gibt es neuerdings den Schabbat-Bus. Sophie von der Tann berichtet, wie das funktioniert.
It's supposed to come in like 2 minutes.
Rima Granowski wartet auf den neuen Schabbat-Bus. In 2 Minuten soll er da sein. Sie benutzt den Bus zum ersten Mal.
I don't know what will come now.
Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Hoffentlich ist genug Platz für mich. Wenn nicht, muss ich ein Taxi nehmen und viel Geld zahlen. Rima muss pünktlich sein. Sie will ins Theater. Dass sie am Freitagabend jetzt auch mit dem Bus fahren kann, freut sie. Tel Aviv ist eine von wenigen israelischen Städten, in denen Schabbatbusse fahren. Sollte es mehr davon geben? Ich weiß, dass es ein sehr umstrittenes Thema in Israel ist. Aber ich bin froh, dass es die Busse in Tel Aviv gibt. Ich weiß nicht, ob es sie in ganz Israel geben wird, weil es Gegenden mit sehr religiösen Menschen gibt. Ich will deren Gefühle nicht verletzen. Am Schabbat gelten für streng religiöse Juden viele Regeln. Zum Beispiel dürfen sie keine Elektrizität nutzen, nicht mit dem Auto oder eben öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Bei der Gründung des Staates Israel 1948 hat man sich darauf geeinigt, den Status quo beizubehalten. Das heißt, nur in Städten wie zum Beispiel Haifa, wo es öffentliche Verkehrsmittel am Schabbat schon vor 1948 gab, konnten diese auch weiterhin fahren. Die Folge? Am Schabbat und anderen Feiertagen stehen Busse an den meisten Orten still. Meital Lehavi, stellvertretende Bürgermeisterin von Tel Aviv und zuständig für Verkehr, sieht das sehr kritisch. Wir haben eine Situation erreicht, in der der Status quo einer säkularen Bevölkerungsgruppe aufgezwängt wird, die auch am Schabbat fährt. Wer also ein privates Auto besitzt, kann am Schabbat fahren. Und wer kein Auto oder andere Mittel hat, ist zu Hause gefangen und kann sich nicht fortbewegen. Mit etwas Verspätung trifft der Bus ein. Ein Minibus, 2 Sitze sind noch frei. Etwa 10.000 Menschen nutzen die Schabbatbusse jedes Wochenende in Tel Aviv. Die Nachfrage ist schon jetzt so groß, dass das System erweitert werden soll. Im Moment sind 6 Buslinien im Betrieb. Sie decken ganz Tel Aviv ab und verbinden die Stadt mit einigen Vororten. Damit die Busse am Wochenende fahren dürfen, musste die Tel Aviver Stadtverwaltung ein Schlupfloch nutzen. Wir finanzieren den Service, weil wir ab dem Moment, an dem wir Geld nehmen würden, ein öffentlicher Verkehrsunternehmer wären. Was bedeuten würde, dass wir eine Genehmigung des Staates benötigen. Der Staat würde uns diese Genehmigung niemals geben. Daher nehmen wir kein Geld, damit wir nicht als öffentlicher Verkehrsunternehmer definiert werden können. Die stellvertretende Bürgermeisterin denkt aber, dass die Schabbatbusse langfristig nicht kostenlos bleiben können. Rima wäre bereit, für ein Ticket zu zahlen. Sie hat ihre erste Fahrt mit dem Schabbatbus nicht bereut. Sie ist pünktlich am Theater angekommen.
Busfahren am Schabbat in Tel Aviv. Von dort berichtete Sophie von der Tann. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. So steht es in der Bibel, in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. An der Stelle in Bethlehem, an der Jesus zur Welt gekommen und in der Futterkrippe gelegen haben soll, steht die Geburtskirche. In der Adventszeit kommen viele christliche Pilger dorthin. Neuerdings können sie dort ein winziges Holzstück mit großer Bedeutung anschauen. Es soll nämlich ein Teil der echten Krippe sein. Was man sieht und warum es für die Menschen in Bethlehem so wichtig ist, berichtet Tim Aßmann.
Es ist Mittagszeit in der Katharinenkirche, dem katholischen Teil der Geburtskirche. Das Gotteshaus schließt nun für einige Stunden und die letzten Pilger gehen hinaus, während Anton Salman vor einer Nische stehen bleibt und auf eine Vitrine zeigt. Darin liegt ein goldenes Jesuskind auf Stroh, aber darum geht es Salman nicht. Er zeigt auf einer Art silbernen Ständer dahinter.
The silver one. There is inside the silber one.
Da, in dem Silber dort, ist ein kleines Fenster. Dahinter ist dieses kleine Holzstück vor rotem Hintergrund. Das Holzstück, auf das der Bürgermeister von Bethlehem zeigt, ist etwas größer als ein Daumennagel und völlig unscheinbar. Es ist Teil jener Krippe, in der der Überlieferung nach Jesus nach der Geburt gelegen haben soll. Die Krippe selbst wurde nach Rom gebracht, wo Reste bis heute aufbewahrt werden. Der palästinensische Präsident Abbas bat den Papst um die Rückgabe der Krippe. Bekommen hat die Katharinenkirche nun dieses winzige Holzstück. Für Bürgermeister Salman steht es stellvertretend für das Recht der Palästinenser auf ihr kulturelles Erbe. Weltweit gibt es viele Dinge, die zum Heiligen Land gehören. Wenn wir über Fairness sprechen, dann muss alles zurück, was von hier fortgebracht wurde. Jeder, der dieses Teil der Krippe sieht, wird fragen, wo der Rest ist. Und dann muss man ihm erklären, dass er in Rom ist. Das winzige Krippenstück in der Vitrine wird Pilger wohl eher nicht beeindrucken. Ganz anders als der renovierte Hauptteil der Geburtskirche. Der Ingenieur Imad Nasser steht im Mittelschiff und zeigt auf die Wände rechts und links. Sie strahlen in frischem Weiß, leuchtende, bunte Wandmosaike sind zu erkennen. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Die Geburtskirche war ein dunkles Loch, erinnert sich Imad. Diese Farbe war komplett überzogen mit Dreck und geschwärzt von den Räucherkerzen. Man konnte nichts mehr erkennen. Nach 6 Jahren Renovierung ist die Geburtskirche nun quasi ein völlig anderes Gotteshaus, sagt Imad Nasser. Er gehört zum offiziellen Komitee, das die Renovierungsarbeiten organisiert hat. Nachdem wir alle diese wundervollen Sachen freigelegt hatten, die Wandmosaike, die Säulen, alle diese Schätze, ist es sogar für gebürtige Bethlehemer so, als hätten wir die Kirche neu entdeckt. Nur ein paar Meter vom Hauptaltar der Kirche entfernt, schabt Christian Piacenti Klebereste von einer Bodenfliese. Die Restaurierung der Kirchenböden ist der letzte Abschnitt der Arbeiten, erzählt Piacenti, der schon in vielen Kirchen gearbeitet hat. Das hier ist was anderes. Für uns ist es die wichtigste Kirche. Man kennt sie in der ganzen Welt. Für mich ist sie zum Zuhause geworden. Wenn man hier so lange arbeitet, kommt man morgens herein und es fühlt sich warm an, wie zu Hause. Christian Piacenti wird vielleicht noch viele Jahre in Bethlehem verbringen. Nach der Kirche soll nun die Geburtsgrotte unter dem Gotteshaus renoviert werden.
Tim Aßmann hat die Geburtskirche in Bethlehem besucht. In diesen Tagen geht das Leopoldjahr zu Ende. An vielen Orten und in vielen Konzertsälen wurde an den Geburtstag von Leopold Mozart vor 300 Jahren erinnert. Der Jubilar war der Vater zweier Wunderkinder, Maria Anna und Wolfgang Amadeus. Er war aber auch selbst ein vielbeachteter Musiker. Mit 18 Jahren verließ er seine Geburtsstadt Augsburg und ging nach Salzburg, wo er es zum erzbischöflichen Vizekapellmeister brachte. Dort allerdings, in der streng katholischen Stadt, geriet er in Konflikt zwischen seinem Glauben und dem neuen Geist der Aufklärung. Alfred Schmitz über Leopold Mozart und ein Leben zwischen Katholizismus und Aufklärung.
Leopold Mozart war unglaublich belesen. Er besaß eine reiche Bibliothek, deren Umfang wir auch einigermaßen kennen, weil es Bücher tatsächlich gibt, die sich erhalten haben mit seinem Ex-Libris-Eintrag. Bücher über Religion und Geschichte, also wirklich eine umfassende Bibliothek, ganz im Sinne auch der Aufklärung. Leopold Mozart war durchaus ein aufgeklärter Mensch. Vernunft und Nachdenken war ihm immer ganz wichtig.
Anja Morgenstern, wissenschaftliche Abteilung der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg. Dort wird nicht nur das musikalische Vermächtnis von Vater Leopold und Sohn Wolfgang Amadeus Mozart verwaltet und analysiert, also ihr historisches Notenwerk. Dort wird auch untersucht, in welchem Kontext die Familie Mozart lebte und arbeitete. Dabei ist den Salzburger Wissenschaftlern auch wichtig zu erforschen, welche Beziehung man im Hause Mozart zur Religion und speziell zum Katholizismus hatte.
Die Frage lässt sich von der Frage, wie die religiöse Welt im 18. Jahrhundert war, nicht trennen. Es wäre genauso naiv zu denken, man könnte Johann Sebastian Bach verstehen, ohne sich wenigstens wissenschaftlich auf den Protestantismus seiner Zeit einzulassen.
Ulrich Leisinger. Er leitet die wissenschaftliche Abteilung der Internationalen Stiftung Mozarteum und erinnert an die Jugendzeit von Leopold Mozart, der 1719 in Augsburg geboren wurde. In der Freien Reichsstadt herrscht damals schon ein moderner Geist, der auch großen Einfluss auf sein Elternhaus und seine Erziehung hat.
Leopold Mozarts Vater war Buchbinder und ich glaube schon, dass man damals Bücher nicht nur gebunden, sondern auch durchgeblättert hat. Und da kam natürlich vieles auf den Tisch dieser Familie Mozart in Augsburg seinerzeit. Augsburg ohnehin ein wichtiges Kulturzentrum, weil es eine von den wenigen Städten in Deutschland war, wo Protestantismus und Katholizismus wirklich gleichrangig nebeneinander bestanden.
In der Bischofsstadt, seit frühchristlicher Zeit eine Hochburg des katholischen Glaubens, setzt sich mit der Reformationsbewegung protestantisches Gedankengut immer stärker durch. Die Anhängerschaft Luthers ist schließlich so mächtig, dass der Stadtrat 1534 beschließt, die neue Glaubensrichtung offiziell anzuerkennen. Augsburg versteht sich seitdem als tolerante bikonfessionelle Stadt, in der eine friedliche Koexistenz von Lutheranern und Katholiken möglich sein soll. Der junge Leopold Mozart wird in einem gegenreformatorischen Milieu katholisch erzogen. Er besucht das Jesuitenkolleg. Und doch ist er stark geprägt von diesem freien Denken seiner Geburtsstadt Augsburg. Als junger Mann interessiert er sich für die gesellschaftlichen und politischen Strömungen seiner Zeit. Dass er sich 1737 für ein Philosophiestudium in Salzburg entschließt, scheint die Konsequenz seiner intellektuellen Aufgeschlossenheit zu sein. In Salzburg entwickelt sich Leopolds Leidenschaft für die Musik so stark, dass er sein Philosophiestudium mit dem niedrigsten akademischen Grad, dem Baccalaureus, abschließt. Ein ehemals ins Auge gefasstes zusätzliches Studium der Rechtswissenschaften beginnt er nur halbherzig, bricht es ab und entschließt sich für die Laufbahn eines Berufsmusikers, wird festes Mitglied in der Kapelle am Erzbischöflichen Hof. Wohl auch eine existenzielle Entscheidung, denn 1747 heiratet er im Salzburger Dom Anna Maria Pertl und gründet mit ihr eine Familie. Leopold Mozart macht schnell Karriere. Er wird Vizekapellmeister des Fürsterzbischofs, veröffentlicht ein anerkanntes Lehrbuch für das Violinspiel und komponiert viele Stücke, darunter auch einige herausragende Kirchenwerke. Die Die Mozarts nehmen am religiösen Leben des katholischen Salzburg teil, besuchen regelmäßig die Gottesdienste, neigen dabei aber nicht zu übertriebener Frömmelei, sondern unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt von ihren mehrheitlich strenggläubigen Salzburger Mitbürgern.
Dass sie sich eigentlich sehr stark mit dem aufgeklärten Denken befassen. Das beeinflusst auch die Religiosität. Man fragt nach der Vernunft und das ist eine Spannung, die sich da in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auftut, weil dieser vernunftsbetonte Gottesglauben immer stärker wird. Also das, was man theologisch Deismus nennt.
Christoph Großpietsch, wissenschaftliche Abteilung der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg, der Stadt, wo Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart vor gut 250 Jahren in Diensten der dortigen Fürsterzbischöfe standen. Einer von ihnen, Sigismund Graf von Schrattenbach, ein großzügiger Mentor der Familie Mozart und sittenstrenger Kirchenfürst. Sein Nachfolger Hieronymus von Colloredo jedoch ist Anhänger der katholischen Aufklärung. Mehr noch, er soll ein Mitglied des Illuminatenordens gewesen sein, der mit aufklärerischen Ideen die Welt verbessern will. Der Bund sucht nach neuen Formen des religiösen und sozialen Miteinanders. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Einige katholische Aufklärer vertreten genau jene Werte, die zu Parolen der Französischen Revolution und zum Inhalt der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung werden. Es ist eine Zeit des Umbruchs.
Und die Mozarts waren eigentlich mittendrin. Sie sind durch ganz Europa gereist. Man hatte das calvinistische Holland gesehen, man hatte das britische Königreich mit der Church of England gesehen, man hatte das katholische Frankreich gesehen, wo natürlich besonders viel Aufklärung und die ganzen Enzyklopädisten zu Hause waren. Und Italien mit der recht gemächlichen, aber auch sehr weltlich eingestellten katholischen Grundausrichtung.
Auf seinen vielen Vorstellungsreisen, die der geschäftstüchtige Leopold Mozart mit seinen musikalisch genialen Kindern Nannerl und Wolferl unternimmt, kommt er dann wohl auch in Kontakt mit den Freimaurern.
In Salzburg war Freimaurerei verboten durch päpstliche Bulle. Also er konnte das in Salzburg nicht praktizieren.
Dass Leopold Mozart enge Kontakte zu einer Freimaurerloge in München aufgebaut haben soll, ist reine Spekulation. Doch im Wiener Staatsarchiv ist die Präsenzliste der Wiener Loge zur wahren Eintracht zu finden. Auf diesem Schriftstück steht nachweislich auch der Name Leopold Mozart.
Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Neugierde für so was Neues, für diese Zeremonien groß war und dass er diese Zeremonie der Aufnahme mitgemacht hat.
Anders als sein Sohn Wolfgang Amadeus, der sich während seiner Wiener Zeit ganz offen zur Mitgliedschaft in einer Loge bekennt, sind die Freimaurer für Leopold, seinen Vater, wohl nur geistige Inspiration, die seine enge Verbindung zum katholischen Glauben und zur Kirche als Institution nicht zum Wanken bringt.
Er hat sich nicht deshalb von der katholischen Kirche verabschiedet, sondern es war etwas, was zusätzlich hinzugekommen ist und wo man sich vielleicht überlegen kann, dass es die Suche gestillt hat nach Begegnung im Sinne des aufgeklärten Gedankentums.
Alfred Schmitz war das über Leopold Mozart und sein Verhältnis zu Kirche und Aufklärung. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Dienstag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Darmbakterien und gesunde Verdauung. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.